Der Text für die heute, also für den heutigen Sonntag, steht in Matthäus 26, ab Vers 36. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Schrecken überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen: Ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht wie ich will, soll es geschehen, sondern wie du willst.
Ja, wie spannend, dass es dann doch so zusammenkommt. Wir haben uns ja gerade noch beim Baum und bei den Wurzeln und jetzt sind wir mitten im Garten Gethsemane. Und eigentlich wollte ich mit diesem Predigttext auf was anderes hinaus, aber es ist so schön, wie ein bisschen so wieder dieses nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also das war gerade ein absurd gutes Beispiel dafür. Ja, für diesen doch sehr krassen Satz. Und dem widmen wir uns heute: Dein Wille geschehe. Wir sind ja jetzt in der vierten Woche der Vater-Unser-Predigtreihe. Genau, und heute geht es um Dein Wille geschehe. Und eben auch, was das im Äußersten und im Schlimmsten dann ja heißen kann. Aber von vorne. Haltung schafft Perspektive. Als ich diesen Satz zum ersten Mal hörte, traf er mich bis ins Mark. Die letzten Wochen waren tough. Der Sommer ist vorbei, meine Nase läuft dauerhaft und meine Zukunft ab Januar ist noch ziemlich ungeklärt. Und außerdem steht ja noch dieser ominöse Berliner Winter vor der Tür, von der alle, also ich bin noch nicht so lange hier in der Stadt und alle, die ich getroffen habe, sind immer so: Oh Gott, das wird schlimm. Ich bin sehr gespannt, können wir im Anschluss mal drüber reden, was denn jetzt genauso schlimm ist, aber ich. Ja, oder vor allen Dingen im Unterschied auch zum Rest vom Land. Also ist Winter nicht überall irgendwie trist und grau. Naja, aber dann ist da ja auch nicht nur der Berliner Winter oder der kommende Berliner Winter und alle meine so persönlichen Dinge, die mich so umtreiben, sondern ja auch noch die Weltlage, die wie ein Mikrofonrauschen einen nervenzerreißenden Grundton über so noch alles Persönliche legt und dann so ein Zusatz Rauschen dauerhaft obendrauf. Letzte Woche habe ich nach dem Gottesdienst mit einer Mitarbeiterin von Brot für die Welt gesprochen. Einige kennen sie, aber weil das ja aufgezeichnet wird, dachte ich, erwähne ich den Namen nicht. Und sie meinte, es ist super schwer, angesichts des Rückzugs der USA und auch der deutschen Entwicklungshilfe, ja, überhaupt noch Projekte und ja, einfach die Arbeit weiterzuführen. Also, was ist das für eine Perspektive? Haltung schafft Perspektive und diese Haltung von dem America First oder wir müssen irgendwie unser Selbstding hier machen, ja, die führt doch zu einer, oder bei mir zumindest, zu einer Haltung der Spannungslosigkeit und zum Wunsch, mich niederzulegen. Eben nicht Haltung, sondern liegen. Ich will einfach ins Bett. Und mittendrin sagt dann eine Freundin diesen Satz: Haltung schafft Perspektive. Ich finde, der ist so ein bisschen vertröstend auf eine Art, aber eben nicht vertröstend, sondern ich glaube, es muss an der Macht der Sprache liegen, dass irgendwie er mich in der Schlichtheit irgendwie angeschoben hat und ich die letzten Wochen bei allem, was dann so passiert ist, mit allen, ja, auch Internet-Sachen, die ich mir dann wieder reingezogen habe, dann doch irgendwie mich wieder angetrieben hat, davon so loszukommen und mich dann noch an die Predigt zu setzen, die ich damit dann prokrastiniert habe oder so weiter. So verwundert es nicht, dass der Satz Haltung schafft Perspektive auch im Zentrum der heutigen Predigt steht. Er hat mir in dieser jetzt sehr anstrengenden Zeit Kraft gegeben und ich hoffe einfach, er kann auch euch etwas geben. Außerdem passt er meiner Meinung nach einfach wunderbar zur heutigen Bitte des Vaterunsers: Dein Wille geschehe. Denn ganz ehrlich, ich finde diesen Satz ziemlich schwierig, aus mehreren Gründen. Erstens ist ja gar nicht so en detail klar, was der Wille Gottes jetzt eigentlich ist. Also was heißt das konkret, was heißt das für mein Aktivismus, was heißt das für mein Tun und Handeln in der Welt? Und die Bibel ist da auch gar nicht eindeutig. Ich habe bewusst jetzt nur mal so die nachchristlichen Texte erstmal angeschaut. Da steht zum Beispiel, Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im 1. Timotheusbrief. Also das mit der Rettung, es leuchtet mir ein, was dann da ja, gemeint sein könnte, aber was ist die Erkenntnis der Wahrheit? Oder auch 2. Petrus 3,9, der Herr will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und 1. Thessalonicher, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ihr merkt, da ist so ganz viel Potpourri an irgendwie auch wieder großen Begriffen, über die man dann auch wieder stundenlang debattieren könnte. Was heißt denn jetzt Heiligung? Was heißt denn jetzt Buße? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Und was ist denn jetzt eigentlich so die Erkenntnis? Oder was ist auch in dem Sinne Rettung? Was aus diesen jetzt kleinen Snippets doch so hervorgeht, ist, dass Gott in irgendeiner Weise das Gute für diese Welt will. Und ich glaube, darauf können wir uns so einigen als Grundkonstante. Gott will das Gute für diese Welt. Aber trotzdem bleibt manchmal beim Beten so ein Restgefühl, dass Gottes Wille und mein Wille sich doch unterscheiden. Also ich will auch das Gute für diese Welt, aber vielleicht manchmal eben nicht so, wie Gottes Wille ist. Dein Wille geschehe, das heißt ja auch oft, dein Wille und nicht mein Wille geschehe. Und ganz deutlich wird das ja auch im Predigtext. Jesus will nicht, dass Gottes Wille geschieht, zunächst mal. Und stehen somit göttlicher Wille und menschlicher Wille nicht sogar öfter im Widerspruch? Letzte Woche hat Gerold darüber gesprochen, dass Schöpfungsbewahrung so eine Haltung der Suffizienz, des Genugs braucht. Und seine Anweg war, dass so ein übertriebenes Anspruchsdenken, so ein immer mehr Wollen zu einem Leben führt, das eben über dem rechten Maß ist, weil wir eben mehr Ressourcen verbrauchen, als wir selbst wieder ja, herstellen können oder als die Welt wieder ja, sich selbst geben kann oder die Schöpfung uns gibt. Gerold hat dann als Perspektive eine Haltung des Genugs aufgemacht, also eben Haltung schafft Perspektive und die Haltung ist, in diesem Fall, ich besitze genug, deshalb folgt die Perspektive, ich konsumiere nicht mehr, als der Schöpfung zuträglich ist. Das ist einfach gesagt, aber ich fand es auch beim Hören schon extrem schwer. Denn selbst wenn ich jetzt CO2-neutral lebe, ist damit ja der Klimawandel keineswegs eingedämmt. Dafür brauchst du ja kollektive Lösungen. Also dein Wille geschehe, eben im Sinne von Gott will, dass wir die Schöpfung erhalten, ist dadurch eben keine individuelle, sondern eine kollektive Aufgabe. Eben ein Anspruch, der sich nicht darin erschöpft, dass ich eigentlich sage, ich habe genug. Und zu beten, dein Wille geschehe, heißt dann eben, wenn man konsequent ist, immer auch zu sagen, ich allein kann deinen Willen nicht umsetzen. Dein Wille geschehe ist immer auch so ein bisschen eine Haltung von ich schaff's alleine nicht, ich brauche Menschen um mich rum. Und vielleicht eine kleine Anekdote vorweg, das hat super gut zu diesem Gottesdienst jetzt auch gepasst, weil Luther ist ja auch nicht da und ich bin ja auch noch nicht so lange hier. Und dieses, ich schaff's alleine nicht, diese Aufgabe jetzt, ist, finde ich, so wahnsinnig schön, dann hier zu stehen mit euch eben im Kreis und eben auch in so viele Gesichter zu blicken, die ich noch nicht kenne. Und eben zu sehen, alleine geht's eh nicht, aber muss ja auch gar nicht sein. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn auch in vielleicht einer kollektiven Überforderung, die wir jetzt groß gesehen auch global auf die Klimaerwärmung haben, auch dann, ja, dass manche Imperfections, manche Fehler immer noch bleiben. So eben ist doch, können die Kerzen doch auch nachträglich angemacht werden, kann das Brot auch dann nachträglich, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, besorgt werden. Gemeinsam geht es dann doch besser. Wenn ich aber dann so ganz bei mir bleibe und dann so in meinem stillen Kämmerlein über so die Welt und so weiter nachdenke, dann ist das schon oft auch einfach so eine Haltung des Ungenügendseins. oder auch beim Aktivismus spricht man von so Activism Guilt, also von wegen, ich tue ja so viel, aber es reicht noch nicht. Oder da ist auch die Angst, ja, einfach ungenügend zu sein oder zu denken, ich habe doch nichts zu melden. Und so kann es ja auch beim Vaterunser beten dazu führen, dass man denkt, dein Wille geschehe aus einer Haltung heraus von, ich kann eh nichts machen. Und das fühlt sich dann auch so ein bisschen an nach Kontrollverlust. Aber dann gibt es da eben diese Menschen um mich rum und diese Kleinigkeiten, die dann eben zeigen, es geht doch. Also die Menschen, kollektiv kriegen wir das schon hin, kollektiv schaffen wir es, hier einen schönen Raum zu gestalten, einen Gottesdienst zu machen, in dem Menschen sich wohlfühlen, ankommen können. Aber da ist noch mehr, was ich beim Dein Wille geschehe manchmal schwierig finde. Manchmal habe ich so ein bisschen Angst davor, dass der Wille Gottes eben vielleicht wirklich ja was ist, was ich nicht will. Also dass dieser Kontrollverlust, mir ist ja eine Urangst. Ich gebe quasi was ab, was vielleicht auch ich eigentlich gar nicht abgeben will. Oder was heißt, dein Wille geschehe, heißt ja immer auch, nicht mein Wille geschehe. Und das kann ja auch zum Äußersten führen. Was mich so fröhlich gestimmt hat da drin, war, dass die Bibel nicht verschweigt, dass man vor Gottes Willen Angst haben kann. Jesus selbst hatte sie im Garten Gethsemane. Mitten in der Nacht, als die Jünger schliefen, der Wind rauscht durch die Olivenbäume. Mitten darin betet Jesus, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich traue mich nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und das ist keine Pose, das ist kein irgendwie heldenhafter Glaube von, okay, ich zeige jetzt nochmal, wie krass es ist, sondern es ist echtes Gefühl, es ist echte Angst vorm Kontrollverlust. Es ist wirklich dieses, ja, es ist wirklich einfach Angst. Und gleichzeitig, ja, vielleicht nicht mal gleichzeitig, ist da auch Vertrauen. Denn was wir uns, oder vielleicht ist Vertrauen sogar das falsche Wort, das stimmt nicht. Ich glaube, da ist kein Vertrauen, das steht hier zwar drin, aber ich glaube, gleichzeitig ist da, ich glaube, wenn man wirklich dieses Ding ernst nehmen muss, dann muss man das als so ein Selbstgespräch Gottes verstehen. Also dieses Vertrauen ist nicht nur so ein Vertrauen in jemand anderen, sondern zum Vertrauen brauchst du erstmal auch ein bisschen Selbstvertrauen. Quasi um zu sagen, dein Wille geschehe, muss ich ja sagen können, ich vertraue mir, dass ich auch meine Grenzen kenne, um bis zu einem gewissen Grad auch zu sagen, also, dass dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe, heißt aber auch, mein Wille geschieht auch immer noch dann, wenn ja, da eine Grenze überschritten wird. Und es ist ja auch ein liebevoller, friedvoller Gott, der quasi nicht unsere Grenzen überschreiten will. Aber dieses Gebet jetzt hier bei Jesus, das ist ein Selbstgespräch Gottes. Gott selbst teilt die Angst des Menschen, Gott ringt mit sich selber. Es ist quasi Selbstvertrauen und Fremdvertrauen im Gespräch. Quasi ich versuche mich und mein Vertrauen zu sammeln und damit mein Gegenüber quasi im inneren Monolog auch mit reinzuholen und das zusammenzubinden. Weil Gott teilt quasi selbst die Angst des Menschen. Gott will ja sich auch nicht selbst entäußern. Es gibt so diesen theologischen Begriff der Selbstentäußerung, quasi dass Gott in Jesus Christus dann sich selbst entäußert hat und in die Welt hineingegangen ist, quasi dann auch letztgültig und ein für alle Mal, was manche Menschen auch dazu nutzen, um zu erklären, warum es immer noch so viel Leid in der Welt gibt. Quasi, weil Gott eben einfach nicht mehr eingreift, sodass wir quasi die letzte und endgültige, vollgültige Entäußerung Gottes. Deshalb war es das mit quasi heilvollem Zuwendung von Fingerschnips, Krebs ist weg oder eben ja, umfallen und so weiter. Ist eine Erklärung, ich will nicht sagen, dass die jetzt alles gut macht. Was sie aber, finde ich, leisten kann, ist die zu zeigen, dass eben Gott die Angst des Menschen teilt. Er mit sich selbst ringt und dadurch in der Welt, in der Dunkelheit, in dem Leid, in Gaza, überall da auch ist, weil genau dort das geschieht, was die dritte Bitte meint. Gottes Wille geschieht. Gott, ja, eben nicht gegen den Menschen, sondern dann in ihm oder halt eben in Jesus und in sich selbst. In der Angst, im Zittern, im Nicht-Genug, dass Gott quasi genau da präsent ist und Vertrauen schafft. Ich glaube, Jesus zeigt in der Nacht im Garten in Gethsemane, wo die Wurzeln tiefer reichen als ja, vielleicht das, was wir so auch sehen können, dass der Wille Gottes nicht triumphiert, sondern sich eben hingibt, also sich selbst entäußert in die Welt. Gott sieht den Mangel, er sieht das fehlende Vertrauen, den fehlenden Frieden und er zieht diesen Mangel in sich hinein, er nimmt ihn quasi an sich. Und somit wird auch das Kreuz kein Zeichen der Unterwerfung, sondern der Selbsthingabe, der Selbstentäußerung. Denn dort, wo Gott sich entäußert, füllt er die Leere, die ich manchmal spüre, wenn alles zu viel wird. Aus dem Nicht-Genug wird dann und heute und hier, zumindest im kleinen Kreis, doch auch ein Genug für alle. So wird dann aus Angst Vertrauen, aus Ohnmacht Hoffnung. Und so kann dann auch heißen, dein Wille geschehe. Also nicht unbedingt, ich füge mich dem, was mir widerstrebt, sondern ich vertraue dir, dass du selbst den Mangel kennst und ihn mit Fülle füllst. Ja, Haltung schafft Perspektive. Diese Haltung von, also es ist auch, man könnte ja auch einfach eine andere Haltung und ein anderer Anweg wäre auch einfach gewesen zu sagen, Gott will Gerechtigkeit, es ist eine quasi, ich habe eine passive Haltung gegenüber dieser Gerechtigkeit oder bewege mich quasi auf diese Gerechtigkeit zu. Aber es war einfach eben nicht die Haltung, die ich in den letzten Wochen oder beim Schreiben dieser Predigt hatte. Es war eben auch so eine, vielleicht so eine Unsicherheitsangst-Haltung, die dann aber durch diese Gethsemane-Perikope doch irgendwie ein bisschen in so ein Gesehensein in der Angst, in so einem Beistand in der Angst und in so einem Trost mündete, dass Gott eben diese Angst kennt und genau darin ist. Haltung schafft Perspektive. Eben daraus wird Angst nicht mehr ausgeliefert sein, sondern Vertrauen und nicht ich gebe auf, sondern ich gebe mich dir an. Ich stelle mich quasi zur Verfügung und lass einfach mal los und werde gefüllt durch deine Luft, deinen Atem, deinen Ruach, der eingehaucht wird. Und ich glaube, das ist der Wille Gottes, dass ja Gott selbst den Mangel kennt und ihn mit anderen im Kollektiv in Fülle verwandeln kann. Zumindest eine von den vielen, vielen Ideen, was denn der Wille Gottes so sein kann.